möchte heute Morgen wieder 1. Könige 18 aufschlagen. Wir sind heute bei einer Geschichte, die mich wirklich angesprochen hat diese Woche. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte gehört habe als Kind und als Teenager, als Erwachsen jetzt. Aber diese Geschichte hat eine große, wunderbare Wahrheit für uns zu geben. Und ich bete, dass der Herr uns allen dadurch anspricht. In diesem Abschnitt, wir sehen, dass es geht um Entscheidungen. Es geht um das Volk Israel. Und der Punkt, ich lese es einmal, aber wir werden das mehrmals heute sehen, ist: entscheide dich für den wahren Gott allein. Nur in ihm ist dein Heil und Rettung. Entscheide dich für den wahren Gott allein. Nur in ihm ist dein Heil und Rettung. Wir alle stehen jeden Tag vor Dutzende, Hunderte von Entscheidungen. Wieder kleine Entscheidungen. Und manchmal im Leben gibt es auch große Entscheidungen. Weil wir alle in seinem Ebenbild, Gottes Ebenbild geschaffen sind, haben wir mit freiem Willen Entscheidungen zu treffen. Und unter den anderen Entscheidungen, die wir treffen, ich denke an die Entscheidung, meine Frau zu heiraten. Und sie entschieden es für mich, mich zu heiraten. Das war eine große Entscheidung. Das war eine lebensverändernde Entscheidung. Ich denke an andere Entscheidungen, Arbeitsstellen, Ausbildung, in welche Richtung soll ich mich ausbilden? Denke an Kinder und Kindernamen. Okay, wie soll er heißen? Solche Entscheidungen sind in dem Moment schon wichtig. Aber die wichtigste Entscheidung, die wir treffen werden, ist für den wahren Gott oder gegen ihn. Wir sind von Gott berufen, in dieser Stelle gerufen, an ihm zu glauben, als den wahren Gott. Ich möchte den geistigen Notstand erst betrachten. Gott lässt uns in eine Not kommen, damit wir zu ihm zurückkehren. Wir haben gesehen, dieser Volk war 3,5 Jahre in einer Dürre. Wir denken an einem Sommer, wenn wir kein Wasser bekommen. Das ist wirklich eine Dürre. Wir alle leiden darunter. Aber überleg mal, 3,5 Jahre ohne Wasser, ohne den Technik Wasser zu bringen. Und auch hier in einer modernen Zeit, so eine Dürre, würde wirklich die ganze Wirtschaft, würde uns auch gesundheitlich wirklich unter Druck bringen. Warum gab es diese Dürre? Weil das Volk Israel Gott verlassen hat. Und das möchte ich kurz wiederholen. Wir sprechen von ungefähr knapp 900 Jahren vor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. In einer Zeit, wo das Volk Israel Gott verlassen hat. Sie hatten Gott verlassen. Gott hat ihnen aus Ägypten gerettet. Gott hat ihnen in einem Land gebracht und hat ihnen mit Milch und Honig geflossen ist. Sie hatten alles zur Verfügung, was sie gebraucht hatten. Und Gott wollte unter ihnen wohnen und wollte ihren Gott sein. Sie wollten ihr Leben Sinn geben. Er wollte ihnen führen und leiden und schützen, dass sie ihrem Schutz, ihrem Vertrauen an ihm haben, ihrem Schutz in ihm finden. Aber das ist, was es bedeutet, wirklich ihr Gott zu sein. Aber Israel hat eine Generation nach dem anderen Gott verlassen. Es ging langsam, leicht erst mit der Spaltung im Land und Jeroboam in dem nördlichen Königreich hat dann angefangen, Gott anzubeten, aber mit goldenen Kalben. Das war schon schicker, das war schon praktischer, es war pragmatisch, damit sie nicht nach Jerusalem gehen müssen, in dem feindlichen Reich, sondern dort im Norden könnte sie in Samaria Gott anbeten. Und so fing es langsam an, durch pragmatische auch Gedanken, weg von Gott zu kommen, bis sie wirklich Gott verlassen haben. Und das ist, was wir in Kapitel 17 betrachtet haben. Kam dieser Ahab, es kam wirklich zu einem Höhepunkt oder einem Tiefpunkt, könnte man sagen, wo er diese Frau Isabel aus Phönizien geheiratet hat, der Baal-Anbetung getrieben hat. Und jetzt ist offiziell Israel ist die Anbetung nicht Yahweh, der Gott des Alten Testaments, und auch den Gott heute, im Hebräischen, sein Name ist Yahweh, sondern sie haben Baal angebetet. und haben sogar die Propheten Gottes, Propheten von Jahwe, getötet. Das war ein Tiefpunkt. Und dann kam diese Dürre. Und 3,5 Jahre lang war es so, aber es wird langsam zu Ende kommen am Anfang Kapitel 18, wo er sagte, geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Wir sehen hier Gott inmitten in der Not, in dieser geistlichen Tiefpunkt, ist er trotzdem gnädig. Aber er bringt sein Volk erst zu einer Entscheidung. Sie müssen entscheiden. So ist es. Gott hat uns geschaffen, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen. So gnädig ist er, dass er das auch uns so anspricht, auch bei dieser Stelle. Der Geist der Not. Sie hatten Gott verlassen, sie hatten Gott ersetzt. Sie hatten anderen Göttern dann angebetet. Es gibt, und sie haben sich, das heißt, wenn sie so Gott verlassen haben und Gott ersetzt haben, haben sie eigentlich sich gegen Gott gestellt. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Und jetzt möchte ich kurz betrachten, ein bisschen in die Archäologie gehen, kann man bestätigt sehen, was Israel, wie sie von Gott weggegangen sind. Die sind eigenen Götterbilder, die sie gefunden haben in Kanaan. In der modernen Zeit haben sie gefunden, wie sie es bestätigt, was in dieser Zeit geschehen ist. Götter wie Baal, die der Gott der Ernte war, er sollte Regen bringen, es kam stattdessen eine Dürre. Es gibt ägyptische Götter, hier ist nur Hebräern, wie sie diesen Göttern angebetet haben, die haben dies gefunden von dem babylonischen Königreich, das haben sie gemalt, und das ist ein Hebräer auf der linken Seite, und wie er diesem Götter Horus, Sekhmet, Hathor, Anat und Ptah, ägyptischen Götter angebetet hatten. Und einen dritten, Sekhmet, das haben sie auch in Israel gefunden. Und das sind alle von dieser Zeit, aus Israel, den falschen Gott angebeten hatten. Sie haben Gott verlassen, den wahren Gott, der für sie versorgt hat, der sie liebt. Und sie haben Götter angebetet. Nun, das klingt uns ziemlich primitiv, doof, sowas anzubeten. Aber wenn wir überlegen, die Tatsache ist, der Mensch hat sich nicht geändert. Wir haben auch heute Götzen, die wir anbeten und den wahren Gott ersetzen. Luther hat 3 klare Beispiele zum Götterei erwähnt. Geld und Gut, menschliche Eigenschaften, sportlich, begabt, kann gut reden, schön. Oder die höchste Abgötterei, sagt Luther, ist unsere eigene Werke vorzuweisen und sagen, wir sind gut vor dem wahren Gott und wir machen uns zum Götter. So hat Luther in diesem bekannten Zitat gesagt, hier wird schon sehr deutlich, dass es für uns heute nicht mehr um Götterstatuen geht. Wir sagen, naja, das machen wir, die meisten von uns nicht, manche schon, auch in unserem Land. Aber nicht einmal um andere Religionen immer, sondern dass unser eigenes Herz eine regelrechte Götterfabrik ist. Es ist wirklich so, unsere Herzen sind eine Götterfabrik. Und wir machen für uns Götter, die Gott ersetzen, der wahre Gott. Es ist Wahrheit, dass Gott größer ist, aber wir machen ihm nicht immer groß, sondern wir wollen Dinge anbeten. Was beten wir an? Geld, Unterhaltung, Lebensstil. Essen, Trinken, Hobbys. Wir verbringen unzählbare Stimme, Dinge zu tun. Aber Gott wird dann zurückgetreten als nicht so wichtig. Das ist eigentlich Götzendienst, wenn wir das machen. Wenn wir das machen, ist es auch aber so, dass wir nicht irgendwie da fest sind und sicher sind, sondern wir merken, wir sind auch sehr unentschieden, sehr wackelig in dem Moment, weil wir auf etwas Falsches glauben und unser Leben bauen. Und deswegen sagt er in 1. Korinther 18, in Vers, 1. Könige 18, in dieser Stelle, fängt er an, Elia, bei diesem, es ist ein Wettbewerb zwischen dem Gott der Bibel und falschen Göttern. Und er sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Sie haben gehinken. Sie haben so gewackelt. So ist es hinken, wenn jemand eine schwache Fuß hat oder ein schwache Gelenk hat, dann hinkt man. Man kann nicht richtig laufen. Man ist unsicher. Und so sind wir, wenn wir nicht an den wahren Gott der Bibel glauben, werden wir ständig unstabil und hinken. Epheser 4 sagt dir, dass wir unmündig sind, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen. Wie oft sind wir, auch wenn wir wiedergeboren sind, hin und her geworfen, weil wir nicht entschieden für den Herrn leben, sondern Göttern in unserem Leben, Ersatzgöttern in unserem Leben kommen lassen. Aber Gott ist so gnädig, er ist so lieb, dass er uns zu einer klaren Entscheidung bringt. Er bringt uns zu einem klaren Punkt, dass wir entscheiden müssen. Gott lässt uns in der Not kommen, damit wir zu ihm zurückkehren. Er bringt uns manchmal, wenn wir Götzen anbeten, wir werden enttäuscht werden. Wir werden merken, die haben uns betrogen. Die Schönheit lässt nach. Der Sport, die Kraft geht auch weg. Geld nimmt Geflügel wie ein Vogel und ist weg. Das Auto wird irgendwann abgekratzt. Das Gerät wird irgendwann nicht mehr so aktuell. Die Sünde und die Vergnügen ist auch kurzfristig etwas lustig und dann ist vorbei. Und alle diese Sachen kommen zu Ende. Aber Gott führt uns in seiner Liebe zu einer Entscheidung und sagt, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Nun, ich möchte hier merken, und wenn wir auch wiedersehen, es geht hier um zwei Entscheidungen. Man denkt, es geht um tausend Entscheidungen und man weiß nicht mehr. Aber die Bibel zeigt uns, es gibt nur zwei Entscheidungen. Weil es gibt nur einen Gott. Es kann nicht mehr, wenn es mehrere Götter gibt, dann sind sie nicht wirklich Gott. Weil Gott per Definition ist der Größte allen. Es muss nur einen geben. Und die Frage ist, welche ist es? Die Bibel sagt, der Gott der Bibel ist derjenige, der dich und mich geschaffen hat. Gott uns liebt uns und er möchte diese Beziehung mit uns führen. In 1. Könige 9, das ist 57 bis 58, sagt er, der Herr, unser Gott, sei mit uns. So wie er mit unseren Vätern gewesen ist, er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht, um so unser Herz zu ihm zu neigen, damit wir auf all seinen Wegen gehen und seine Gebote und seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen einhalten, die er unseren Vätern geboten hat. Er ist ein Gott, der eine Beziehung mit uns haben will. Er uns nicht verlässt und verstoßt, sondern er liebt uns. Und er geht uns nach, wenn wir auf andere Dinge vertrauen. Er führt denen dann zu diesem Wettbewerb. Und hier ist Zarephat da oben. Zarephat war, wo er war mit der Witwe der Lia, wo er von sie besorgt war. Und dann ging er südlich nach Berg Karmel. Da ist da in der Mitte. Man sieht, wo er hingegangen ist, wo dieser Wettbewerb zwischen Yahweh und den von Menschen erfundenen Götzen stattfinden wird. Es wurde angekündigt und sie treffen sich hier. Nun, dieser Wettbewerb hat Vorgaben. Es gab Regeln. Und zwar, wir merken, es gab die Propheten Baal und der Prophet des Herrn. Ich möchte ein bisschen anschaulich machen, dass wir verstehen diesen Vergleich. Du hast erstens in diesem Wettbewerb Vorgaben, die Propheten, die Mannschaft, if you will, wenn du willst, die vor denen steht. Und zwar hast du Baal, der 450 Propheten hat. Ich habe es mit veranschaulich gemacht, mit Formen. Und man sieht, das ist 450 zahlreich. Okay? Das sind die 450 Köpfe Propheten Baals. Das ist die Mannschaft. Auf der anderen Seite hast du Yahweh, der Gott der Bibel. Und er hat einen Prophet. Elia. Ein ganz roher, komischer Typ, der in der Wüste lebt. Und das ist dann die Mannschaft. Das ist der Wettbewerb zwischen dem Gott der Bibel, ein Prophet, und Baal 450. Jeder kriegt einen Altar, einen Stier und Holz. Das ist normal. Wir sprechen von dem Opfersystem im Alten Testament, was heutzutage uns wirklich fremd vorkommt. Aber wir müssen verstehen, die Menschen haben bestanden, dass sie gegen Gott, dass sie von Gott getrennt waren. Und von Anfang an war das gefordert, ein Opfer. Jemand muss für die Sünde sterben. Weil Sünde bringt dem Tod. Und bevor Jesus gekommen ist, war das Opfersystem von Gott gegeben, um veranschaulich zu machen, dass sie ein Opfer brauchten. Sie brauchten ein Sündenbock. Sie bräuchten ein Lamm, das an ihrer Stelle stirbt. Und die Menschen auch in den anderen Religionen haben was geopfert. Sie haben grausame Sachen geopfert. Sie haben selbst Menschen auf dem Altar gebracht. Und das war etwas Grausames. Aber beide haben einen Bock bekommen, ein Stier, das auf dem Altar kommt. Aber, wichtige Vorgabe, Regel, kein Feuer. Keiner durfte Streichholz bringen oder etwas, der das schnell anzündet. Das muss von ihrem Gott kommen. Und sie durften noch eins machen. Sie durften beten. Jeder betet zu ihrem Gott. Und wer das Feuer vom Himmel bringt, ist der wahre Gott. Das waren die Wettbewerbsvorgaben. Und sie waren alle ziemlich zuversichtlich. Ist gut. Das kriegen wir hin. Sind die Propheten gekommen? Der Ahab war dafür. Das Volk Israel war dafür. Jetzt werden wir sehen. Wir merken, das Volk war wirklich am Gehinken von beiden Seiten. Sie wollten beide Seiten dienen. Sie wollten schon Gott der Bibel. Sie haben gehört, was Gott damals getan hatte. Aber Baal war schon cool. Baal war schon der gängigen, ja, er bringt schon was. Mein Schwiegervater hat davon erzählt, wie die keinen Regen hatten. Und dann haben sie Baal angebetet und es gab was damals. Und es gibt verschiedene, ja, es schon schick, was sie machen. Also Gott der Bibel ist ziemlich altümlicher, ziemlich langweilig. Gott ist im Himmel, man sieht nichts, kann mich nicht handgreiflich. Aber sie wollen trotzdem das haben. Aber Gott zeigt dir, du kannst nicht hinken auf beiden Seiten. Wenn du nicht für Gott bist, voll und ganz, dann bist du gegen ihn. Und so war das Volk hier unentschieden und dachte, okay, vielleicht kriegen wir das hier hin mit Baal. Dass letztendlich können wir beweisen, dass Yahweh ausgestorben ist. Dass das, ja, wirklich altümlich ist. Aus der Antike ist, diesem Glauben. Weil wir haben was Besseres in Baal. So sind sie zusammengekommen. Worum geht es bei diesem Wettbewerb? Die Absicht des Wettbewerbs war ganz einfach. Der Gott Israel zu zeigen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Der Gott Israels ist der wahre Gott. Und sie wollten zeigen, dass das wahr ist. Und ich möchte euch heute auch das in diese Geschichte anschauen, dass ihr auch daran glauben, fest an dem wahren Gott und nicht auf beiden Seiten hinken. Nicht nur Gott ausprobieren, sondern wirklich verstehen, dass der Gott der Bibel zu vertrauen ist. Und in ihm allein dein Heil zu finden ist. Es gibt nur zwei Entscheidungen. Du denkst, ja, aber es gibt so viele Religionen. Schon. Aber wenn es einen wahren Gott gibt, dann entweder bist du für ihn oder bist du gegen ihn. Das heißt, alle die Religionen, 450 Propheten Baals, sind auf der Seite. Qual der Wahl. Aber egal welchen du ausgesucht hast, bist du gegen den Gott der Bibel. Entweder bist du für den Gott der Bibel, stehst du zu ihm und glaubst an ihm allein, oder bist du gegen ihn. Es gibt nur zwei Entscheidungen. Und nur eine von den beiden Entscheidungen ist richtig. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo das hört man nicht. Man denkt, Pluralismus, darf man nicht sagen. Aber, liebe Leute, wenn wir sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, wie können wir absolut sicher sein, dass es keine absolute Wahrheit gibt? Das geht auseinander. In dem Moment, wenn man das sagt, wenn man behauptet etwas, das absolut ist, aber sagt gleichzeitig, es gibt keine Absoluten. Natürlich gibt es Absoluten. Wir alle glauben daran. Die Frage ist, welche? Und ich möchte sagen, der Gott der Bibel ist in ihm, ist der absolute Wahrheit. Und an ihm zu glauben, ist Heil und Rettung. Und nur in ihm. Alle anderen werden letztendlich enttäuschen und uns zum Tod bringen. Von Menschen fabrizierten Götter führen uns nur in die Irre, nur zu dem Tod. Nur in dem wahren Gott ist Leben. Und zwar ewiges Leben. Die fabrizierten Götter der Bibel können das nicht geben. Jesaja 45, Vers 18 sagt, denn so, dass es einen Gott gibt, so spricht der Herr, wenn es groß geschrieben ist, das ist das in Hebräisch das Wort Yahweh, das ist sein Name. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht aus einer Öde hat er sie geschaffen, sondern zu bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Und im gleichen Kapitel, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und an allem ihrem Heer habe ich Befehl gegeben. Es gibt einen Gott, der dich und mich geschaffen hat. Und er ist zuverlässig. Er ist zu vertrauen. Er lebt. Und er ist allein der wahre Gott. Die Frage ist, vertrauen wir auf ihn? Oder vertrauen wir auf unserem von Menschen fabrizierten Götter? Ein Gott nach unseren Vorstellungen, nach unseren Fantasien. Gott zeigt uns an dieser Stelle, dass er der lebendige Gott ist. Gott zeigt uns, dass er allein der lebendige Gott ist. So hat Baal ihr Altar, der Altar war schon da, das war die gängige Religion. Und das Altar war da. Sie haben das Altar dann auf dem Altar, den Holz und das Stier gebracht und sie haben gebetet und gerufen und Beiträge gehabt, sicher, und gesungen und alles Mögliche von morgen bis Mittag. Mindestens 3 Stunden, höchstwahrscheinlich 4 Stunden. 8 bis 12 Uhr haben sie einfach gebetet und gebetet. Es gab nichts. Und so fängt Elia da an zu spotten. Und er sagt ihnen, ruft mal eine laute Stimme. Okay? Sicher haben sie laut geschrien schon. Und du überlegst, 3 Stunden lang zu beten? Schon lang. Ruf lauter. Er ist ein Gott. Vielleicht ist er in Gedanken. Vielleicht ist er abgelenkt in seinem Gedanken. Oder vielleicht ist er austreten gegangen. Also, das ist meine Übersetzung, das ist wahrscheinlich, was hier spricht. Vielleicht bist du auf die Toilette gegangen. Oder ist er auf Reise, ist in Urlaub. Vielleicht schläft er. Musst du ihm aufwachen, bisschen lauter, dass er aufgewacht wird. Wir sehen hier, der wahre Gott der Bibel wird verglichen mit unserem von Menschen fabrizierten Götter, von unseren Vorstellungen. Und was wir merken, ist genau, was wir in dem Psalmen merken. Psalm 50, Vers 21. Gott sagte, du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Wir denken, ich sage wir, auch wenn wir wiedergeboren sind, wir bringen Gott oft runter und machen uns irgendwie nach unserem Ebenbild. Nach unserer Vorstellung. Und so bringt Elia das zu Vorschein, dass diesen Propheten das genau gemacht haben. Götter nach unseren Vorstellungen werden uns immer enttäuschen. Es gibt ein Zitat von jemandem, der sagte, Götter, die wir nach unserer Vorstellung machen, wenn wir im richtigen Licht die anschauen, sehen sehr ähnlich wie wir. Sie ähneln uns sehr. So ist unsere Zuneigung. Wenn wir nicht Offenbarung von Gott haben, dieses Buch kommt von Gott, werden wir einen Gott machen, der uns ähnlich ausschaut. Unser Gottesbild endet das alles. Gut, das hat denen wirklich angereizt, dem Propheten. Können wir uns vorstellen, dass sie so über die gespottet hatten. So riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es ihr Brauch war. Ja, mit Messern und Speeren haben sie sich geritzt, bis das Blut an ihnen herabfloss. Es waren grausame Szene. Aber so machen unsere Götter nach unserer Vorstellung, das bringt uns zu einer Schande. Das bringt uns selber zu beschädigen. Und es ist ein trauriges, tragisches Bild vor Augen. Und die Bibel sagt, Vers 29, das habe ich früher nicht bemerkt, sie haben das weitergemacht bis Abend. Das heißt, bis Speiseopfer, das war Abend. Und das heißt, sie als das nicht geklappt hat bis Mittag, haben sie weiter geschrien, aber es war klar. Das Volk hat gemerkt, okay, es bringt nichts. Und ab Vers 30 fängt Elia an, sein Altar aufzubauen, da gleich daneben. Und die Propheten des Baal haben weiter das getrieben, haben weiter geschrien und alles gemacht. Vielleicht haben sie kurz eine Pause gemacht und dann, okay, ich mache was. Ich habe eine Inkantation, eine Zauberei, das ich machen kann. Vielleicht dann klappt das. Das habe ich früher gemacht. Und so hat das eine probiert und dann die andere. Und sie haben vielleicht Schichten gemacht. Bis zum Abend haben sie weiter versucht, Feuer aus dem Himmel zu bringen von dem Gott. Ihrem Gott nach ihren Vorstellungen. Aber da sagt Elia zum ganzen Volk in Vers 30, tretet her zu mir. Die Propheten machen weiter. Tretet zu mir. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme des Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, was er gesagt hätte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maßsaat. Das war nicht normal. Eine große Grube. Wir wissen nicht, wie groß das war, aber sicher nicht eine kleine Grube. Und schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz, wie das Opfer Vorweisung von Gott gekommen ist, in Bücher Mose, auf dem Holz. Und es sagte, füllt, jetzt wird es komisch, er sagt, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Nun, Wasser und Feuer gehen nicht gut zusammen, passen nicht gut zusammen. Wenn du ein Feuerlager bauen willst beim Zelten, ne, dann suchst du das ausgetrocknete Holz. Wasser kommt nicht auf dem Feuer gegossen. Aber er sagte, auf diesem Holz sollt ihr Wasser ausgießen. Nun, eine wichtige Frage. Das war eine Dürre, 3,5 Jahre lang. Woher haben sie das Wasser bekommen? Das ist ganz interessant, wenn du bei Berg Karmel bist und weiß nicht, ob ich das Bild davon habe, denke nicht, aber ich habe das vorher gezeigt. Berg Karmel ist in der Nähe von dem Mittelmeer. So, sie haben den Eimer von Mittelmeer, es gab schon genug Wasser im Mittelmeer, auch mit der Dürre, und haben das hochgetragen auf den Berg und darauf gegossen. Füllt mit Eimer und gießt es auf das Brandopfer. Du das zweite Mal. Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auf den Graben füllte er mit Wasser. Voll mit Wasser. Voll satt, sättigt mit Wasser. Das heißt, er macht es unmöglich, dass er was manipuliert, um etwas anzuzünden. Aber Gott möchte seine Herrlichkeit zeigen und sagen, hey, ich bin Gott über alles. Ich brauche nicht ein ausgetrockneter Altar. Ich brauche nicht ganz warmes Wetter. Ich kann das trotzdem bringen, egal was ihr gegen mich bringt. Das heißt, die Propheten Baals haben es versucht, so einfach wie möglich für den Baal Feuer zu bringen. Elia macht es so schwierig wie möglich, weil für Gott ist nichts unmöglich. Und es geschah zur Zeit, dass man das Speisopfer opfert. Wir sind jetzt beim Abend. Jetzt hören die Propheten des Baal langsam auf. Und vielleicht stehen sie da, wie sie ausgeschaut hatten, nach den Messern, Stein und alles, geschwitzt, total kaputt. Vielleicht haben sie sich auch geschaut, was da bei Elia passiert. Haben nur das Wasser gesehen und dachte, ja, das wird was. Und jetzt kommt, es geschah zur Zeit, dass man das Speisopfer opfert. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr, der wahre Gott bist, an das du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Elia betet einfach. Es dauert einige Sekunden. Und er sagt einfach, Herr, verherrliche du dich selbst. Es geht um dich. Es geht um deinen Namen und dass dein Volk ihrem Herzen zurückwenden zu dir, weil du eine Beziehung mit ihm haben willst und dass du dich zeigst als den wahren Gott. Gott bringt sein Volk zu dieser Entscheidung. Entscheide dich für den wahren Gott allein. Nur in ihm ist dein Heil und Rettung. Und in dem Moment, als er das gebetet hat, fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Komplett verzehrt. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Gott bringt sein Volk zu einer Entscheidung. Das Volk ist dafür entschieden. Natürlich war das vielleicht für vielen eine emotionelle Entscheidung. Wer würde was dagegen sagen in dem Moment? Natürlich war das in dem Moment wieder populär, dem Gott der Bibel anzubeten. Der Herr, er ist Gott! Vielleicht hatten manche Angst, dass die Feuer auf sie kommen würden. Aber sie sind entschieden. Der Herr, Jahwe, ist Gott. So ist die Frage für uns heute. Bist du für den wahren Gott entschieden? Bist du für den Gott, wahren Gott allein entschieden? Weil in ihm allein ist Heil. Du wirst alles anderes ausprobieren und du kommst leer zurück. Du stehst da, verblutig, elend, arm. Die Sünde, die Götzen dieser Welt rauben uns alles weg bis zu unserem letzten Lebensatemzug. Aber wir kommen zu dem wahren Gott und in ihm ist Heil. In ihm ist Rettung. Er liebt dich. Er möchte dein Herz zurückwenden. Aber du musst entscheiden. Er zwingt keinen, auf ihn zu glauben. Aber er ruft dich. Er zeigt sich, dass er groß ist. Er hat uns in dieser Geschichte gezeigt, bei diesem Wettbewerb. Und er sagt dir, du kannst so viele Propheten haben, wie du willst. Du kannst alle deine Bemühungen und Dinge machen, gute Werke tun, und du wirst nicht dem wahren Gott zufriedenstellen können. Alle dieses, was wir machen, was unserem Herzen produzieren, wofür wir leben, führt nur zum leeren Händen. Aber wir haben mit einem wahren, lebendigen Gott zu tun. Er lebt. Er hört auf Gebete. Das siehst du immer wieder im Alten Testament, wenn er mit den Göttern reden. Sie haben Ohren, sie hören nicht. Sie haben Augen, sie sehen nicht. Sie haben Munde, aber sie reden nicht. Sie haben Nasen, aber sie riechen nicht. Der Gott der Bibel lebt. Er hört auf Gebete. Er ist aktiv in unserer Welt. Und er ist souverän über alles. Die Frage ist, ob wir das wahrnehmen. Sehen wir ihn aus dem großen, allmächtigen, lebendigen Gott? Er lebt. Er ist ans Kreuz gegangen an unserer Stelle. Er ist gestorben. Aber er ist nicht mehr tot. Er hängt nicht mehr auf dem Kreuz, sondern er lebt jetzt. Er wurde begraben, 3 Tage im Grab. Das haben wir am Ostern gefeiert. Und er ist nicht mehr tot. Du kannst einen toten Gott von morgen bis abend zu ihm beten und flehen und er kann dir nichts bringen. Aber ein Gott, der aus dem Tod auferweckt ist, Jesus Christus, der jetzt zum Rechten des Vaters sitzt, auf ihm kannst du dein ganzes Leben bauen. Auf ihm allein kannst du dein Leben bauen. Und hast du ein sicheres Schicksal? Du kommst an mit diesem lebendigen Gott. Wenn du einen toten Gott hast, du kommst zum Schluss und du hängst an etwas, das nur Holz, aus Holz ist. Oder Stein, das auch vergeht mit allen anderen. Aber wenn du einen lebendigen Gott hast, der Gott der Bibel, seinem Sohn Jesus Christus, der Gott, der alles geschaffen hat, hast du Sicherheit. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Entscheide dich für den wahren Gott allein. Nur in ihm ist dein Heil und Rettung. Apostelgeschichte sagt, diese Jünger waren... Sie hatten gedacht, dass sie an einen toten Gott geglaubt hatten, weil Jesus gestorben ist, an dem sie alle ihre Hoffnung hatten. Und sie waren wirklich zusammengebrochen. Aber als Jesus ihnen erschienen ist, haben sie dann geglaubt und haben dann in Apostelgeschichte dann Zeugnis gegeben, in Apostelgeschichte 4, wo sie sagten, es gibt in keinem anderen Namen des Heilens. Keinem anderen Namen unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, an dem wir gerettet werden müssen. Den Namen Jesus Christus ist der einzige Name. Jesus hat auch das gesagt. Wenn du denkst, das klingt arrogant, dass einer sagt, es ist der einzige. Also, es ist nur die Wahrheit. Jesus sagte selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, was nur durch mich. Nur in ihm ist Heil und Rettung, in seinen Namen. Weil er Gott ist, der lebendige Gott, der gleiche Gott, der dieses Feuer aus dem Himmel gebracht hat, um das zu beweisen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte auf der Seite des Siegers sein. Ich bin nicht der Sieger. Ich bin nur Mensch. Aber ich möchte auf der Seite sein von ihm, der lebt, der mein Leben in seine Hand hält. Und es ist möglich. So ein paar Fragen für dich. Wofür lebst du? Was betest du an? Ich möchte noch ein paar Dinge erwähnen. Lebst du für Geld? Lebst du für Beziehungen? Männer, Frauen? Lebst du für Trinken, Essen? Für Unterhaltungen? Lebst du für Gegenstände, für Autos, Geräte, Hobbys? Dinge, dass du anschauen kannst? Lebst du für etwas aus Blech? Etwas, das einen Pelz hat? Etwas, das aus Stoff ist? Etwas, das man sehen kann, schön ist? Lebst du für überhaupt etwas, das hier geschaffen wurde? Wir werden immer enttäuscht werden bei denen. Aber es ist möglich, den wahren Gott zu erkennen, weil er sich uns geoffenbart hat in Jesus Christus. Und Jesus sagt es uns, er sagte, komm zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde dir Ruhe schenken. Nimm mein Joch auf dich und lern von mir, denn ich bin sanftmütig im Herzen, denn mein Joch ist leicht.